Guten Morgen. Wie der Benjamin vorher schon angekündigt hat, darf ich heute den zweiten Teil meiner Predigt bringen. Der erste Teil war, ich habe nachgeschaut im Februar und darum bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass ihr alle noch genau wisst, was ich da gesagt habe. Ich bin da von mir ausgegangen. Aber vielleicht weiß auch noch jemand diese ersten vier Seligpreisungen, dann freut es mich. Ich werde aber trotzdem noch einmal wiederholen von meinem ersten Teil ein bisschen, weil die Seligpreisungen, die haben einen logischen Aufbau und wie es eben auch bei einem Rezept wichtig ist, dass man mit dem beginnt und dann dort weitermacht und so, so ist es auch bei den Seligpreisungen. Und die Seligpreisungen, die sind ja interessanterweise, wenn jetzt jemand sagt, ich lese mir jetzt das Neue Testament durch, ich möchte diesen Jesus einmal kennenlernen, dann beginnt er ja im Matthäusevangelium. Und dann sind eigentlich die ersten Worte, die Jesus spricht, genau die, die wir jetzt hören. Also er wird zwar vorher auch schon kurz zitiert, was er bei den Versuchungen gesagt hat und so weiter, aber so, dass er, dass dort steht, jetzt spricht Jesus, das beginnt in Matthäus 5 und es ist die längste Predigt, die Jesus gehalten hat, die wir so an einem Stück haben, die geht über 3 Kapitel und die Bergpredigt, gibt es wahrscheinlich zigtausende Bücher davon, ist einfach ganz wichtig, dass wir die immer von den Seligpreisungen her verstehen. Also nicht einfach irgendwas rausnehmen. Das wäre wie wenn jemand dann meine Predigt anhört und die letzten oder 3 Minuten zwischendrin einmal anhört. Das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man den Kontext nicht kennt. Ja, es geht heute ums Glücklichsein. Die Seligpreisungen, das griechische Wort Makarios, das bedeutet den Glück, also dass man jemanden Glück wünscht. Und dieses Glücklichsein meint aber nicht so happy, tralala oder so, sondern dieses Glücklichsein ist etwas Längerfristiges, etwas Tieferes. Es ist wie so eine ganz tiefe, lange Zufriedenheit. In dem Wort steckt ja auch das Frieden drinnen, gell? Zufriedenheit. Und kann man sich selber überlegen, wo wäre der Zeiger da jetzt bei mir? Beim Glücklichsein, eben in diesem Sinn, wie ich es gerade gemeint habe, also nicht einfach so happy oder so, sondern dass man so einen tiefen Frieden hat. Und ja, die gute Nachricht ist, Jesus möchte, dass du glücklich bist. Auch sein himmlischer Vater möchte das. Er sagt schon zum Beispiel in Jeremia 31, es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Gott möchte dir Gutes tun. Gott möchte uns Gutes tun. Er möchte unser Glück. Er möchte, dass wir glücklich sind. Aber diese Bergpredigt, die ist so brutal gewesen eigentlich, dass am Ende vom 7. Kapitel steht, ich habe in verschiedenen Übersetzungen nachgeschaut noch heute, die Leute, die das gehört haben, die waren entsetzt, erstaunt, tief beeindruckt, überwältigt. Also das hat was gemacht mit den Leuten. Und ich hoffe, dass die Worte heute genauso etwas mit euch, mit uns machen, wenn wir die hören. Weil wenn man die nicht im Zusammenhang mit Jesus Christus liest, diese Seligpreisungen, dann denkt man, was war denn das für ein Irrer? Warum sollen die glücklich sein, die trauern? Warum sollen die glücklich sein, die hungern und dürsten? Und das ist ja alles ein Blödsinn. Glücklich sind die, die es einfach fein haben. Aber im Zusammenhang mit Jesus Christus eben nicht. So. Jesus möchte, dass wir glücklich sind. Unser himmlischer Vater möchte, dass wir Makarios sind, glücklich sind. Und ich kann das als Vater gut verstehen und ihr als Mütter wahrscheinlich auch. Meine Tochter, die Ellen, die ist seit 4 Wochen in England und ich wünsche mir auch nichts anderes, dass sie glücklich ist. Genauso ist es bei unserem himmlischen Vater. Und wenn man dann mitkriegt, dass das Kind einen Blödsinn macht oder so, dann tut es einem eigentlich weh, wenn man sieht, das macht Dinge, die eigentlich... Also bei der Ellen ist natürlich nicht so. Das, bei meinen Kindern sowieso nicht. Die sind alle, die machen immer alles das, was man will und so. Okay. Wenn man im Internet das Wort Glück eingibt oder in Bibliotheken nach Glücksratgebern sucht, findet man ja unglaublich viel dazu, weil jeder glücklich sein möchte. Es gibt übrigens ja sogar einen Glückstee. Das ist der größte Blödsinn meines Erachtens. Ich habe einmal in der Schule habe ich auch viel Tee getrunken. Ich habe mir vorgenommen, immer eine Thermoskanne pro Vormittag zu trinken. War nicht schlecht, weil ich draufgekommen bin, ich trinke sonst nie, weil man ja keine Zeit hat und die ganze Zeit ist man am Reden. Und da habe ich auch einen Tee gehabt, wie hat der geheißen? Das war kein Glückstee, sondern ein Gute-Laune-Tee war das, genau. Ich habe es nicht gemerkt, aber man, vielleicht bin ich da irgendwie. Naja, aber wenn man jetzt Religion hört oder wenn Menschen über Religion nachdenken oder über Jesus, dann denkt man ja irgendwie selten an Freude und Glück, oder? Da denkt man eher öfters so an Moral und Druck und schlechtes Gewissen. Und das ist eben das, was Menschen aus den Lehren von Jesus gemacht haben. Aber Jesus will eben, dass du glücklich bist, langfristig glücklich bist und diese tiefe Zufriedenheit einfach im Ansatz schon hier erlebst. Zu 100% werden wir es hier natürlich nicht erleben. Und ich habe bei der letzten Predigt über die ersten 4 Seligpreisungen gesprochen und es sind übrigens 8. Könnte man auch eine eigene Predigt halten über die Zahl 8 und was das alles im Altertum bedeutet hat, über diese Unendlichkeit, dass das sowas Vollkommenes ist, die liegende 8 und dass die 2 Verse, also die ersten 4 Seligpreisungen und die zweiten 4 Seligpreisungen, die bestehen jeweils genau 36 Wörtern. Und der Matthäus, das war selber ein Lehrer, der hat das extra so schön komponiert, sage ich einmal. Wir finden die Seligpreisungen nämlich auch im Lukas. Das ist wahrscheinlich noch ursprünglicher an Jesus seinen Worten dran. Der hat nur 3 aufgeschrieben, aber auch natürlich geleitet durch den Heiligen Geist, genauso wie der Matthäus. Und die finden wir alle in der ersten Strophe. Also die erste Strophe besteht aus 4 Seligpreisungen und die zweite Strophe besteht aus 4 Seligpreisungen. Und jetzt eben noch einmal zu den ersten 4 Seligpreisungen. Sie beginnen damit, dass Jesus die glücklich preist, die arm sind im Geist. Also ich lese es einmal vor. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Also jede Seligpreisung besteht aus 2 Teilen und ich habe den Schwerpunkt das letzte Mal und werde ihn auch dieses Mal wieder eher auf den ersten Teil legen, dass es nicht zu viel wird. Und der erste Teil, das ist so der Zustand eines Menschen und danach, was dieser Zustand zur Folge hat. Aber Jesus redet überhaupt nicht von Bedingungen. Also er sagt nicht, glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden, wenn sie, oder? Es gibt keine Bedingung. Es gibt diesen Zustand und es gibt dann diese Folge daraus. Und was habe ich da geschrieben? Das kann ich nicht lesen. Alles fängt damit an, ich habe gesagt, das ist ähnlich wie beim Rezept. Alles fängt damit an, dass wir erkennen, dass wir geistlich arm sind. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon der Fall war oder ob das bei dir schon 20 Jahre lang her ist. Ich kann mich erinnern, wie das bei mir war. Ich war noch relativ jung, wo ich erkannt habe, dass ich ständig Dinge mache. Ich wollte eigentlich ganz ein braver Junge sein und war es dann irgendwie nicht. Und ich habe erkannt, dass ich Dinge tue, was weiß ich, Süßigkeiten stehlen und so weiter, die ich eigentlich gar nicht tun möchte. Und selbst wenn ich mir den vornehme, jetzt bin ich brav, hat es wieder nicht funktioniert, also nur eine kurze Zeit. Und diese Erkenntnis, dass wir geistlich arm sind, ist der Anfang, das Fundament vom Glücklichsein. Wir sind, obwohl es so paradox klingt, wir sind einfach nicht so, wie wir sein sollten. Wir machen Dinge falsch, wir sind einfach, wir wissen es wir sind einfach nicht perfekt. Natürlich zeigt uns Gott dann auch unsere Stärken und dass er uns liebt und so weiter. Aber es braucht einmal die Erkenntnis, wir machen viele Dinge falsch. Und interessant ist eben, dass Jesus die Leute glücklich nennt, die diese Armut erkennen. Warum sind die glücklich? Weil das ganze Leben verändert. Ihre ist das Reich der Himmel. Denen kommt Gott nah. Jesus sagt, er ist gekommen, er hat das Reich Gottes gebracht, ist mitten unter uns, immer dort, wo Christen, wo er anwesend ist. Er kommt uns dort ganz nahe und die Konsequenz daraus ist aber eigentlich zuerst einmal, dass wir traurig sind. Also wenn wir erkennen, dass wir arm sind im Geist, dass wir immer wieder versagen, dass wir immer wieder Dinge tun, die nicht gut sind, dann ist man zuerst einmal traurig. Man erkennt diese Armut und Jesus verspricht uns, dass er uns trösten wird. Und er schickt uns seinen Heiligen Geist, den Parakleto, der uns tröstet. Und wenn wir dieses Geschenk eben der Vergebung von ihm annehmen, und ich möchte alle, die heute da sind, wenn heute Leute da sind, die das noch nicht gemacht haben, einladen, dass sie es heute machen. Also ihr könnt nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und dann machen wir das. Sind auch andere Leute da oder bei Leuten aus der Band und so. Man muss es nicht mit anderen Leuten sehr gerne mal vollziehen, diese Bekehrung, aber es ist gut, wenn man mit anderen das macht. Und das ist so ein Anfang von einem Prozess, dass der beginnt und wir uns denn sanftmütig unter seine Führung unterordnen. Es ist uns denn wichtig, dass wir nicht nur uns überlegen, was möchte ich, sondern wir ordnen uns ihm unter. Wir möchten versuchen, dass wir uns seiner Führung einfach anvertrauen. Und dieses Vertrauen, das muss natürlich erst wachsen, wenn man Schritt für Schritt und Jahr für Jahr kennenlernt, dass man oder merkt, dass Gott wirklich unser Glück möchte, dass es wirklich gut meint mit uns. Und wir fragen dann auch immer mehr nach dem Willen. Aha. Nach dem Willen, was willst du überhaupt, Jesus? Das ist dieses Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Gerecht ist nur Gott. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich in deinem Leben noch nie gefragt hast, was denkt Gott eigentlich, was ich machen soll, dann musst du dich wahrscheinlich fragen, habe ich diese Bekehrung überhaupt schon erlebt? Habe ich dieses Eingeständnis, dieses ich bin wirklich arm im Geist, habe ich das zugegeben, habe ich Gott um Vergebung gebeten und wenn ich das alles getan habe, dann ist es einfach eine Konsequenz, dass ich mich nach seinem Willen, nach seiner Gerechtigkeit sehne. Das war jetzt so die erste Strophe und die letzte Predigt, dass wir Makarios werden, dass wir glücklich werden und in dieser ersten Strophe sehen wir, das können wir nicht selber machen, sondern wir können hier nur Gott einladen in unser Leben und dann beginnt dieser Prozess Und eben, vielleicht ist es heute dran. Und aus diesen vier Seligpreisungen kommt jetzt eine daraus resultierende Ethik heraus, wieder mit vier Punkten. Und zwar beginnt die folgendermaßen: Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Das ist wahrscheinlich das Wort, das Gott am treffendsten beschreibt. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist nicht nur barmherzig, er ist Barmherzigkeit. Und das Wort verwendet man ja nicht mehr so oft wahrscheinlich. Ich finde, die treffendste Beschreibung so für Barmherzigkeit, zur Zeit, vielleicht ändert sich so noch, das ist Liebe in Aktion. Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. Neben dem, dass Gott eben auch Gerechtigkeit ist, Geduld und so weiter, er ist die Barmherzigkeit. Und er verspricht denen diese tiefe Zufriedenheit, die sich ausstrecken nach dieser Barmherzigkeit, nach dieser Liebe in Aktion. Und Jesus erzählt ja in Lukas 10 eine schöne Geschichte über den barmherzigen Samariter. Und der Gesetzeslehrer hat gefragt, wer ist mein Nächster? Und Gott hat ihm dann diese Geschichte erzählt mit diesem barmherzigen Samariter, könnt ihr nachlesen in Lukas 10. Und es ist halt so, die Kerstin hat gemeint, mit der Barmherzigkeit und Liebe in Aktion ist es eigentlich so, die sollte man immer dann haben, wenn es nicht passt. Das kommt immer irgendwie ungelegen. Genau dann mag ich nicht. Und genau so ist es ja auch diesen drei Personen gegangen, die neben dem von den Räuber überfallenden, zerschundenen Mann da vorbeigegangen sind. Eigentlich ist es wahrscheinlich, niemand hat da irgendwie die Zeit einkalkuliert, dass das passt. Aber Jesus schickt dir denn einfach Leute und Situationen, wo du diese Liebe in Aktion üben kannst. Und wir werden da nie bei 100% sein, aber um das geht es Gott sei Dank auch nicht, sondern um diese Herzenseinstellung. Und vielleicht, wenn du einmal ganz mutig bist, fragst du einmal jemanden, der dich ganz gut kennt, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie barmherzig bin ich? Also bin ich da jetzt in einer guten Richtung, in einer guten Richtung unterwegs oder nicht? Ja, was macht es mit meinem Herz, wenn ich von Leuten erfahre, denen es zum Beispiel nicht gut geht? Bewegt mich das Schicksal von anderen oder dreht sich alles immer nur um mich? Genau. Und ja, das funktioniert einfach nicht durch unser Bemühen, sondern wir brauchen da wieder den Heiligen Geist, den uns verspricht, wenn wir immer wieder merken, dass wir geistlich arm sind. Und wir werden auch Barmherzigkeit erfahren. Das heißt, uns wird es auch bewusster, wie oft wir selber Barmherzigkeit erfahren. Nicht immer natürlich, aber also von Gott immer, aber auch von anderen Mitmenschen. Und es wird uns denn bewusster, wenn wir selber versuchen, auch barmherzig zu sein. Glückselig die Barmherzigen. Dann glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir ein reines Herz? Oder wer von euch hat ein reines Herz? Vielleicht einmal aufzeigen. Ja, lieber nicht. Ich denke da an den Psalm 51, wo der große König David halt auch wieder gemerkt hat, er hat einen Blödsinn gemacht. Kennst die Geschichte mit der Bathseba vielleicht? Und dort, das ist so ein Bußpsalm, Psalm 51, dort steht, ab Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Es ist also ein Gebet, es ist so, dass der Einzige, der dieses reine Herz schaffen kann, ist Gott in mir. Ja? Und dieses reine Herz bedeutet, Gott, du bist wieder die Nummer eins. Und denn siehst und spürst und hörst du Gott, oh wieder. Wir sehen dort, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also das hat was mit Erkennen, mit Sehen zu tun. Wir sehen Gott wieder. Und interessant habe ich gefunden, ich habe, Richard Rohr, der Franziskanerpater, der hat auch gesagt, dass das eine Auswirkung ist, dass die reinen Herzens sind, und er definiert das so, dass wenn wir Gott und uns lieben, dass wir dann anderen wieder in die Augen schauen können. Dann habe ich mir überlegt, wie ist das bei mir, schaue ich Menschen in die Augen, wenn ich mit denen rede, weil eigentlich theoretisch gesehen finde ich das gut, das stellt ja ganz eine andere Beziehung her, als ich schaue immer so auf die Seite und so. Aber ich habe gemerkt, ich tue das oft auch nicht so. Also es ist vielleicht nicht immer so, dass man Menschen nicht in die Augen schaut, weil man ein schlechtes Gewissen hat, sondern es kann einfach auch sein, man hat sich das so angewöhnt oder so. Aber ich denke, dass Christen wahrscheinlich so Leute sein sollten, die wirklich Menschen in die Augen schauen können. Ich denke mal, Jesus hat auch den Menschen in die Augen geschaut, liebevoll in die Augen geschaut. Und oft ist es aber so eben, dass dieses Herz, dass unser Herz andere Dinge über Gott stellt. Einer meiner Lieblingsprediger, der Hans-Peter Reuer, der hat 4 Punkte genannt, die so immer mit Gott konkurrieren. Das eine ist Erfolg, beruflich und sportlich. Das andere ist Gesundheit, um jeden Preis, Materialismus, Luxus, und Beliebtsein und Anerkennung. Das sind so große Punkte. Und da muss man immer wieder schauen, steht irgendwas von dem jetzt in meinem Fokus? Oder ist meine erste Adresse, mein erster Gedanke, was meint Gott dazu? Ist das jetzt wichtig? Und wir kriegen diese tiefe Zufriedenheit auch nicht durch genau diese Punkte. Aber das denkt man ja immer wieder. Also mir geht so, ich falle immer auf das wieder rein, dass ich mir denke, das macht mich glücklich. Und ich merke dann in diesem Strudel, dass man dann zu einer getriebenen Person wird. Da muss man noch das machen und das und da rauflaufen und da runterfahren und was weiß ich. Man hat diesen tiefen Frieden nicht mehr. Und der Apostel Paulus hat das so schön ausgedrückt, dieses reine Herz, als er gesagt hat, er fokussiert sich, er hat ein Ziel und dem Ziel, dem jagt er nach. Und das war für ihn einfach, für Gott da zu sein. Gott zu fragen, Gott, was willst du? Philipper 3 hat er das gesagt. Der 7. Schritt zum Glücklichsein, oder die dritte resultierende ethische Auswirkung sollte sein, dass wir Friedensstifter sind. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Die Friedensstifter. Letzte Woche habe ich in Nützidas auf einem Haus folgenden Spruch gelesen. Das Glück liegt im Frieden des Herzens. Da haben wir gedacht, stimmt. Also die 6 Schritte davor haben die jetzt weggelassen, das wäre wahrscheinlich zu viel Arbeit gewesen. Vielleicht hat man so nicht so ein Ding gehabt. An der Grafik könnte man vielleicht ein bisschen arbeiten am Design. Damals war es wahrscheinlich schön. Ist Geschmackssache. Aber wir sind dann glücklich, wenn wir einen Frieden im Herzen haben. Das Glück liegt im Frieden des Herzens. Ja, aber wie kriegen wir den? Das sagt sich ja so schön und ist aber irgendwie nicht so leicht, denke ich. Das erste Wichtige ist einmal, Friedensstifter können wir nur sein, wenn wir selber einen Frieden haben. Sonst kann ich keinen Frieden weitergeben. Und wie finde ich das jetzt für mein Herz? oder Jesus ist da ganz klar, wir finden den Frieden, wenn wir seine Liebe, seine Vergebung, seine Annahme einfach für uns in Anspruch nehmen. Und seine Geduld, mit der er uns begleitet. Die Jahreslosung übrigens von 2019 kommt aus Psalm 34, wo David sagt, suche Frieden und jage ihm nach. Und dieser Psalm bedeutet oder verdeutlicht eigentlich, dass dieser Friede kein Zustand ist, den habe ich einmal, so wie wenn ich mir irgendwas kaufe, den habe ich, sondern den muss man immer wieder suchen. Aber die sind glücklich, die sich um Frieden bemühen. Was ist das Gegenteil von Friedensstifter? Unruhestifter vielleicht? Mir ist da eingefallen, Klatsch und Tratsch ist mir da eingefallen. Also wenn man über nicht anwesende Personen negativ redet, dann ist man sicher kein Friedensstifter. Und auch hier wieder möchte ein der Heilige Geist verändern, dass wir immer mehr zu Friedensstiftern werden in unserer Beziehung, in unserer Ehebeziehung, in unseren ganzen Beziehungen, die es einfach so gibt, mit den Kindern, mit den Nachbarn, mit den Verwandten im Beruf und so weiter, dass wir einfach Friedensstifter werden. Das heißt nicht immer, dass man lieb und brav und nett sind, das war ja Jesus auch nicht. Aber Friedensstifter duldet, sage ich einmal, kein Klatsch und Tratsch. Man redet nicht über nicht anwesende Person negativ. Und das soll einfach ein Merkmal von Christen werden. Und die letzte Seligpreisung, die achte Seligpreisung, die wird ab und zu auch als achte und neunte gesehen. Aber im Prinzip geht es ja nur unter Anführungszeichen, es geht um das, dass Jesus die glücklich nennt, die um seinetwillen verfolgt werden. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Also das heißt, als Nachfolger von Jesus Christus, egal welcher Konfession, verspricht dir Jesus, dass du nicht immer Anerkennung bekommen wirst, dass du nicht immer auf Sympathie stoßen wirst. Also du wirst Ablehnung erleben, Leute werden da aus dem Weg gehen, du wirst gegen dich Klatsch und Tratsch erleben und Ähnliches. Und wenn dich alle mögen, dann ist eigentlich schlecht, weil dann stimmt irgendwas nicht. Dann hat entweder Jesus gelogen oder dann bist du kein Christ. Also, wenn wir Jesus nachfolgen, verspricht dir Jesus zwar auf der einen Seite, dass du Ablehnung erfahren wirst, aber auch auf der anderen Seite, dass du zufrieden bist, diese tiefe Zufriedenheit erfahren wirst. Wie bringt man das zusammen? Ich denke, dass es nicht wichtig ist, wie viele Freunde man hat und wie viele dich mögen, obwohl jeder natürlich gerne von allen gerne gemocht werden würde, sondern eigentlich ist es wichtig, dass man die richtigen Freunde hat. Und besonders im YouTube, Instagram, Snapchat-Zeitalter, da geht es ja oft um das, wie viele Klicks habe ich, Follower, Likes und so weiter. Dort zählt oft so die Quantität statt Qualität. Aber um das geht es eigentlich nicht. Aber der Mensch, also das drückt aber das aus, wir wollen einfach geliebt werden, beliebt sein und so weiter. Und das passt auch, aber es darf nicht unser Hauptziel sein. Ja? Das Hauptziel darf nicht sein, dass ich Applaus kriege. Und wenn die Leute wissen, dass wir überzeugt davon sind, dass die Bibel für uns Gottes inspirierendes Wort ist, dass Jesus Christus für uns mehr ist als der blonde, lockige Bub in der Krippe, dass das unser Heiland, unser Retter ist, dass der auferstanden ist und dass der lebt, dass wir an das glauben, dass wir dem vertrauen, dann gibt es eben nicht nur Bewunderung. Aber trotzdem werden wir auch dadurch Freude, Hoffnung und Glücklichsein erleben. Gott will dein Glück, und Paulus schreibt im Brief an die Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, so nebenbei einmal, sorgt euch um nichts. Gibt es irgendwen, der sich um nichts sorgt? Wahrscheinlich nicht, gell? Man sorgt so leicht. Aber das ist so immer so die Ausrichtung. Wir müssen uns um nichts sorgen, müssten uns um nichts sorgen, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt, Jesus weiß, dass wir Bitten haben. Und glücklich sein bedeutet nicht, dass ich gar keine Bitten habe, dass ich alles habe, dass mir nichts mehr einfällt zu bitten, sondern wir haben Bitten. Also Makarios bedeutet nicht, wir haben alles. Aber den Vers 7, und der Friede Gottes, eben diese Zufriedenheit, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Die Volksbibel schreibt es so: Gott kann euch ein entspanntes Leben geben, einen Frieden, den man mit seinem Hirn nicht begreifen kann. Dieser Frieden geht über den Verstand hinaus. Okay, das waren so die 8 Schritte zum Glücklichsein. Ich habe mir gedacht, wir gehen es vielleicht noch einmal so durch, weil es wirklich gut ist, wenn man... Der Daniel, der lernt ja, glaube ich, immer ganze Bibeltexte auswendig, da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich bin schon froh, wenn ich jetzt zum Beispiel die 8 Schritte weiß und die, durch die so immer wieder durchmeditieren kann. Das erste ist, dass wir arm sind im Geist. Dass wir kapiert haben, dass wir immer wieder verstehen und das, dass wir kapieren und nicht relativieren, also dass wir nicht sagen, ja, aber die anderen sind ja noch viel schlechter und was weiß ich was alles, und der Trump und wer, was weiß ich. Aber dass wir ganz persönlich einsehen, Gott, ich kann Gott nicht beeindrucken. Mit dem, was ich mache, kann ich Gott einmal grundsätzlich nicht beeindrucken. Ich bin arm im Geist. Dann der zweite Schritt war, das bewirkt Trauer, das bewirkt Ärger, es zipft mir eigentlich an, wird man in der Steiermark sagen. Aber ich komme damit zu Gott, ich komme damit zu Jesus Christus, der das alles genommen hat damals, wo er ans Kreuz für uns gegangen ist. Und er verspricht, er gibt uns denn, er schenkt uns seinen Heiligen Geist auf der Stelle. Und der bewirkt dann in uns, dass wir immer sanftmütiger werden, dass wir uns nach der Gerechtigkeit sehnen, dass es uns wichtig ist, dass Gottes Wille passiert. Und wenn wir solche, wenn wir, die nennt man den Christen eigentlich, dann kommen die 4 Schritte, dass wir barmherziger werden, dass wir ein Herz bekommen für Menschen, denen es nicht so gut geht, dass wir immer wieder von Jesus uns ein reines Herz schaffen lassen und dass wir Leuten in die Augen schauen können, dass wir Friedensstifter werden, dass wir dafür sorgen, dass sich Menschen wieder vertragen und dass wir auch anecken mit, genauso wie Jesus angeeckt ist damals in der damaligen Welt. Und obwohl wir in diesem Prozess stehen, vielleicht dauert er bei dir erst ganz kurz, vielleicht 20, 30, 50 Jahre, vielleicht bist du noch nicht in diesem Prozess, Jesus sorgt dafür, und das ist das Geniale, das geht dann weiter nach den Seligpreisungen, dass er sagt, ihr seid das Salz und das Licht für die Welt. Und da spricht er ja in der Gegenwart, wir sind das. Und wir sind es, auch wenn wir noch nicht zu 100% barmherzig sind und reinen Herzens und so weiter. Wir sind, du bist Salz und Licht der Welt. Du schenkst der Welt einen besonderen Geschmack. Mit du meine ich, du mit der guten Nachricht schenkst der Welt einen besonderen Geschmack. Wenn du eben den ersten Schritt einmal gemacht hast. Der Papst Franziskus hat gesagt, ich bin Jesus begegnet, der fähig ist, das Beste aus mir herauszuholen. Und dieser Jesus in mir, der ist fähig. Ich selber nicht, aber der Heilige Geist, Jesus in mir, ist fähig. Und ich bete noch zum Abschluss. Danke, Jesus, dass du möchtest, dass wir glücklich sind, dass du uns eine tiefe Zufriedenheit schenken möchtest, dass du ohne Bedingungen zu stellen uns zuerst annimmst, zu 100% uns liebst, uns 100% vergibst. Und dass das einfach, dass dieses Evangelium, diese gute Nachricht einfach wirklich eine gute Nachricht ist, die glücklich macht, die Hoffnung macht. Und danke auch, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass du in uns lebst und uns veränderst, dass du mit uns diesen Prozess, den du angefangen hast, nicht irgendwann aufhörst oder sagst, jetzt reicht's mir. Danke für deine Geduld und danke, dass wir die Barmherzigkeit von dir jeden Tag neu erleben dürfen. Und so möchten wir einfach auch in diesem Prozess mit dir lernen, auf deinen Heiligen Geist besser zu hören. Und du wirst uns Gelegenheiten schenken. Du wirst auch Gelegenheiten schenken, die nicht so positiv immer sind. Aber du gibst uns trotzdem diesen tiefen Frieden, dieses tiefe Glück. Und dafür möchte ich dir danken und ich möchte bitten, dass das noch viele, viele Menschen erfahren dürfen. Deine freimachende und deine gute Botschaft und nicht immer die Lehren, die Menschen eben daraus gemacht haben und Bibelverse herausgenommen haben aus dem Zusammenhang, dass das so einfach nichts mit dir zu tun hat, dass das immer mehr Menschen auch erkennen, dass es um die Beziehung zu dir geht und um die Liebe zu dir. Und ja, ich möchte einfach danken, dass wir so auch Salz und Licht sein dürfen, auch ohne 100% Heiligkeit, sondern einfach mit 100% Heiligen Geist in uns. Ja, wir möchten ihm Raum geben, auch jetzt im Lobpreis. Wir haben gehört, dass du sprichst und dass du uns berührst, dass du uns Situationen aufzeigst. Und wir möchten uns einfach, wir möchten da Schritte mit dir wagen, egal wie weit wir dort sind. Möchten wir vertrauen, weil du es wirklich gut meinst. Und es gibt wirklich 10.000 Gründe, es gibt noch viel mehr Gründe, warum wir einfach dankbar sein dürfen über diese Liebe, über diese Vergebung von dir und über diesen Frieden, den wir bekommen dürfen. Und dass wir alles in deine Hand geben dürfen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und da kannst auch du immer mehr helfen, dass du uns da diesen Frieden gibst, wenn wir es in deine Hand gelegt haben. Wir möchten immer alles selber managen und selber tun. Und du sagst, komm, lass mich das machen. Und wir halten es oft nicht aus. Und ja, wir möchten dir immer mehr vertrauen. Und ich möchte dir auch bitten, dass wenn Leute da sind, dass sie sich heute wirklich für dich entscheiden. Und also dir möchte ich eigentlich danken, dass du sagst, dass wenn jemand anklopft, dass du ihm immer auftun möchtest. Und du wirst nie sagen, du bist zu schlecht, du bist zu klein, du bist zu groß. Du liebst jeden und du möchtest jeden einladen, in diese Beziehung mit dir zu kommen und später dann auch nach diesem Leben ewig bei dir zu sein. Danke dafür. Amen.